Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag, der eigentlich ein kleines Nachwort zum 200-Jahr-Jubiläum vom letzten Jahr sein soll. Also wir können ein paar Tage, heute 6. Januar, zurückschauen auf das vergangene Jahr. Das feierte 200 Jahre Charles Darwin und 150 Jahre sein erstes Evolutionsbuch. Und darum können wir nach all diesen Veranstaltungen und Veröffentlichungen zum Thema Evolution, Darwin und so weiter und so fort uns nochmals in Ruhe diese Frage überlegen. Darwin und seine Evolutionslehre, Wahrheit oder Irrtum? Zunächst möchte ich als Einstieg einen kurzen Abriss des Lebens von Charles Darwin geben. Er wurde am 12. Februar 1809 geboren in Shrewsbury, England. Schon als Kind stellte man fest, er hatte eine ganz außergewöhnliche Freude an der Natur. Er liebte es, draußen zu sein, Käfer zu sammeln, Steine zu sammeln und so weiter und so fort. 1825 beginnt er, Medizin zu studieren. Damit trat er in die Fußstapfen seines Vaters, der ein bekannter Arzt war. Aber es war offensichtlich nicht nur das Problem, dass er Blut nicht sehen konnte, sondern auch langweilige Vorlesungen, die ihn schließlich dazu brachten, das Studium abzubrechen. Sein Vater ermutigte ihn, er solle doch Theologie studieren. Und so begann er sein Theologiestudium 1828. Das führte er bis zum Bachelor, zum BA 1831. Aber auch das war von Freudlosigkeit gekennzeichnet. Und damit stoppte er auch dieses Studium. Aber genau zu diesem Zeitpunkt öffnete sich ihm eine ganz ungewöhnliche Tür. Ihm wurde angeboten, er könnte mitreisen auf der Beagle, einem Vermessungsschiff der englischen Regierung. Die sollte nämlich am 27. Dezember 1831 die Welt umsegeln. Und darin sah Darwin die Möglichkeit, ohne formales Studium einfach auf eigene Faust das zu studieren, was er wirklich liebte. Und so entschloss er sich, hier mitzumachen. Der Kapitän war ihm sehr wohlgesonnen. Er schenkte ihm ein Buch, das noch nicht lange erschienen war, nämlich gerade erst 1830, das Buch Principles of Geology von Charles Lyell, einem Juristen, der sich sehr für Geologie interessierte. Aber mit diesem Buch, müssen wir uns klar vor Augen halten, wollte er die ganze bisherige Geologie auf den Kopf stellen. Es war nämlich so, dass die meisten Geologen bis dahin im Abendland glaubten, dass die Sintflut die Erdschichten oder zumindest einen wichtigen Teil der Erdschichten ausgelöst habe. Aber Charles Darwin sagte, nein, ich glaube nicht an eine solche weltweite Katastrophe. Er vertrat den Uniformitarianismus in seinem Buch. Dieses scheinbare Unwort bedeutet nichts anderes als, die Gegenwart sei der Schlüssel zur Vergangenheit. Es habe nie Katastrophen gegeben wie die Sintflut. Es war immer so wie heute, eben ganz uniform. Wir müssen alles in der Vergangenheit erklären mit den Abläufen, die wir heute beobachten können. Und so brach er mit der Ansicht der Geologen bis dahin, die in den Erdschichten ein Zeugnis sahen von Gottes Gericht über die Sünde in der Sintflut und die Erdschichten deshalb durch kurze Zeiträume erklären konnten. Aber er sagte, es gibt keinen richtenden Gott und wir erklären die Erdschichten mit langen Zeiträumen. Also es war immer so wie heute, Es gibt Erosion durch Wind und Regen, durch Bäche und Flüsse und so weiter. Und das erodierte Material wird anderswo wieder angeschüttet. Und so seien eben die Erdschichten in langsamen Prozessen Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter gebildet worden. Der Jurist Lyell lebte 1797 bis 1875 und hatte eine innere Aversion gegen den Gedanken einer Sintflut. Hier sehen Sie auf dem Bild den Weg der Weltreise Darwins. Und Sie sehen, in diesen Jahren 1831 bis 1836 konnte er die ganze Welt umsegeln und hatte Gelegenheit, Dinge in zum Beispiel Südamerika zu sehen, auf Australien und anderswo auf der Welt, die andere Leute nie im Leben zu Gesicht bekommen konnten. Er sammelte unwahrscheinlich viel Material, füllte unzählige Notizblätter mit Bemerkungen und Beobachtungen. Aber dann kam er wieder zurück. Weil er sehr wohlhabend war, musste er nicht einer Arbeit nachgehen, sondern konnte seine Forschungen auf dem Schiff aufarbeiten. Also ab 1837 arbeitet Darwin seine Reiseergebnisse auf und veröffentlichte in der Folge mehrere Bücher darüber. Aber hier sehen Sie ein Blatt, ein Notizzettel von Darwin. Oben steht I think. Ich denke. Und dann kommt so eine Skizze, das ist nichts anderes als ein Stammbaum. Er versucht, den Stammbaum der Evolution aller Lebewesen da zu skizzieren. Alle Lebewesen seien miteinander verwandt. Und sie seien von unten her immer, hätten sie sich höher entwickelt und die Entwicklungen seien so wie Äste eines Baumes, in verschiedene Richtungen weitergegangen, hätten sich dann wieder verästelt und so weiter. Das waren Notizen zur Evolution. Aber das behielt er mal für sich. 1839 heiratete er Emma. Ihnen wurden 10 Kinder geschenkt. Aber das Jahr 1851 war ganz entscheidend. Damals starb Anne. Seine 10-jährige Tochter. Und das war für Darwin so schrecklich. Zu diesem Zeitpunkt wurde sein Glaube an Gott und an Gottes Gerechtigkeit endgültig erschüttert. Da hat er mit Gott gebrochen. Bei diesem Erlebnis. Ich habe ganz bewusst am Anfang dass er von Bach aus der Suite in D-Dur gespielt. Und zwar möchte ich nur so als Kontrast darauf hinweisen, Bach war ja ein tiefgläubiger Mann. Seine zweibändige Bibel ist ja bis heute erhalten und zeichnet sich durch viele Randnotizen aus. Bach stand 10-mal in seinem Leben am Grab, am offenen Grab eines seiner Kinder. Und einmal musste er auch über den Tod seiner eigenen Frau trauern, die ihn zurückließ mit 4 Kindern damals. Aber der Glaube Bachs wurde nicht zerstört, erschüttert. Ganz am Ende seines Lebens, er war bereits blind und gelähmt, er konnte noch seinen letzten Choral diktieren. Und hat dann diktiert diesen Choral, vor deinen Thron tret ich hiermit. Schon eindrücklich. Und eben, es ist einfach wichtig zu sehen, an welcher Stelle es zum Bruch in Darwins Leben kam mit Gott. Ich habe übrigens dieses R von Bach auch an der Beerdigung in der Kirche meines ältesten Sohnes im vergangenen Jahr, im Darwin-Jahr, gespielt. Ja, wir gehen weiter. 8 Jahre später veröffentlichte Darwin sein erstes Evolutionsbuch. 8 Jahre nach seinem Bruch mit Gott. Die Entstehung der Arten, On the Origin of Species. Eigentlich wollte er dieses Evolutionsbuch gar nicht herausgeben, aber er veröffentlichte es schließlich auf Drängen von Charles Lyell, der in der Zwischenzeit auch sein Freund geworden war. Und zwar sollte er Charles Wallace zuvorkommen. Der hatte ja die genau gleichen Ideen und wollte sie auch veröffentlichen. Und für Charles Lyell war klar, wenn Darwin den Ruhm haben will, dann muss er jetzt schneller sein. Und schließlich hat sich der Mann drängen lassen. Dieses Buch betont, die Lebewesen hätten sich von unten nach oben im Lauf der Zeit entwickelt. Und zwar ohne die Hilfe eines Schöpfergottes. Das braucht es nicht. Man kann Evolution, Aufwärtsentwicklung erklären allein durch Variation und Selektion. Man beobachtet ja, dass die Arten in der Biologie, dass die Variationen aufweisen. Und Darwin hat sich gesagt, gut, die Arten variieren. Und dann kommt dazu, die Natur ist hart. Und so können solche, die irgendeinen Vorteil haben gegenüber anderen, die können besser bestehen und überleben. Das heißt, die werden selektioniert, ausgewählt und die anderen verändern. Und durch diesen Prozess kleine Veränderungen, Variationen und Selektion kumuliere sich das ständig und so gehe es von unten nach oben weiter, aufwärts. Eben die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion. So wird es im Titel schon ausgedrückt. Die Evolutionslehre wurde in den folgenden Jahren in wissenschaftlichen Kreisen von den meisten in der kürzester Zeit akzeptiert. Der Zeitgeist war damals reif für diese Ideen. Jahrzehnte früher wäre das nicht so gegangen. Aber damals, in dem Moment, war das so. Ja, die Idee, wie Darwin sie vertrat, die war ja überhaupt nicht neu. Und sie stammte nicht von ihm. Man findet die ja schon bei den alten Griechen, ganz ausgeprägt, aber auch schon viel früher bei den alten Ägyptern und Babyloniern. Und übrigens, sein Großvater Erasmus Darwin, 1731 bis 1802, das war ein Freidenker, Naturphilosoph und Dichter. Auch er war schon längst ein Evolutionist. Und er hat ein riesenlanges Gedicht, Sie können es im Internet runterladen, geschrieben mit dem Titel The Origin of Society. Und darin beschreibt er dichterisch die Entwicklung der Lebewesen, angefangen von Mikroorganismen an aufwärts. Schon lange, lange vor seinem Enkel. Und merken Sie auch den Zusammenhang. On the Origin of Society, On the Origin of the Species. 1871 kam ein weiteres wichtiges Buch, Die Abstammung des Menschen, The Descent of Man. Nicht wahr? In dem früheren Buch hat Darwin nur über Pflanzen und Tiere und ihre Evolution gesprochen, nicht aber über den Menschen. Irgendwie war der Zeitgeist noch nicht reif, um da den Menschen auch mit einzuschließen. Aber 1871 war das schon ganz anders. Und da hat er mit dem Buch erklärt, natürlich ist der Mensch davon nicht ausgeschlossen. Die Evolution umfasst alles. Pflanzen, Tiere und auch der Mensch. Er habe sich aus dem Tierreich entwickelt. Er sei also nicht eine Erschaffung Gottes, nicht erschaffen im Bild Gottes, sondern ein hochentwickeltes Tier. Gott braucht es für all das nicht. Wenn wir die Biografie von Darwin studieren, und er hat ja sehr viel über sich selber geschrieben, wir können also sehr tief in sein Inneres hineinschauen, noch heute, da sehen wir, sein Denken hatte Konsequenzen. Wie der Mensch denkt, so ist er, steht schon in der Bibel, in den Sprüchen. Sein Leben war ein steter Versuch, vor Gott zu fliehen. Und das hat sich dann aber so entwickelt, sein sich Einlassen auf atheistische Gedanken führte dazu, dass er nach seinen eigenen Worten den Sinn für Schönheit in der Natur und in der Musik verlor. Die Welt wurde für Darwin kalt und tot. Das sollte man auch den Schülern, wenn man über Evolution spricht, vor Augen führen. Das sind praktische Konsequenzen des Atheismus. Keine Freude mehr an schöner Musik, schönen Landschaften, Tieren, Pflanzen. Und dann 19. April 1882, Darwin ist tot. Sein Leben war vorbei. Sie erkennen in dieser künstlerischen Darstellung hier, links dieser Grabstein, dieser zerbrochene, ist eigentlich nichts anderes als das Notizblatt aus dem Jahr 1837. Können Sie es lesen? Ganz oben, I think. Und dann kommt die Notiz mit dem Stammbaum. Der Künstler wollte hier im Bild eine Welt ohne Gott, die in der Sinnlosigkeit versinkt, darstellen. Nun, Darwin war tot. Aber die Evolutionslehre war etabliert, könnte man sagen, in der Akademikerwelt. Und im 20. Jahrhundert wurde die Evolutionslehre weiter ausgebaut. Und zwar können wir heute von drei Bereichen der Evolutionslehre sprechen. Erstens, biologische Evolution. Das war das Thema der Darwin-Bücher. Vom Einzeller zum Menschen. Oder wenn Sie es etwas poetischer sagen wollen, von der Amöbe bis zu Goethe. Oder auf Französisch würde ich sagen, de la salmonelle jusqu'à Aniel. Aniel ist mein jüngster Sohn. Also von der Salmonelle bis zu Aniel. Das wäre vom Einzeller zum Menschen. Und viele sagen, das ist Evolution, mehr ist nicht Evolution. Aber das ist falsch. Man muss einfach erklären, wovon man spricht, wenn man den Begriff Evolution verwendet. Wir können nämlich zweitens unterscheiden, die chemische Evolution. Das war für Darwin ein Thema, mit dem konnte er sich nicht auseinandersetzen, groß, weil er darüber nicht viel zu sagen hatte. Da geht es also um die Entwicklung von toter Materie zum Leben. Aber das wurde ein Thema im 20. Jahrhundert. Und dann drittens die stellare Evolution, besonders seit den 1950er Jahren. Das ist der Weg vom Urknall zum Planeten Erde. Also in zeitlicher Reihenfolge wäre das alles umgekehrt. Zuerst stellare Evolution, vom Urknall bis zum Planeten Erde. Dann chemische Evolution, von toter Materie zum Leben. Und dann biologische Evolution, vom Einzeller bis zum Menschen. Die Evolutionslehre wird im 20. Jahrhundert in den Schulen und in den Medien als wissenschaftliche Tatsache präsentiert. Ich war im 19. Jahrhundert, wurde es aufgenommen in den Akademikerkreisen. Im 20. Jahrhundert kam es in die breite Masse hinein. Heute gibt es sogar einen politischen Kampf gegen die Schöpfungslehre. Beachten Sie die Resolution des Europarates im Herbst 2007. Diese Resolution legt allen 57 Mitgliedsländern nahe, dass die Schöpfungslehre bekämpft werden muss, wenn man sie im Naturwissenschaftsunterricht einbringen will. Das darf nicht geschehen. Das würde das richtige Verständnis von Wissenschaft bei den Schülern zerstören. Die Schöpfungslehre könnte die Menschenrechte bedrohen. Nur Evolution darf im Wissenschaftsunterricht vorgestellt werden. Das ist unglaublich. Wo bleibt da die Freiheit des Forschens? Da wird man ja von vornherein festgelegt. Das erinnert mich an die Zeiten, in denen die katholische Kirche Dinge in der Wissenschaft festlegen wollte. Aber so wird heute mit umgekehrten Vorzeichen gearbeitet. Und auch die EU hat in jüngster Vergangenheit eine Resolution herausgegeben mit der gleichen Aussage. Schöpfungslehre ist gefährlich, gefährdet die Menschenrechte. Ja. Das hat natürlich alles Folgen. Die Evolutionslehre wurde zu einem der Hauptgründe in der heutigen Zeit, besonders seit der 1968er Kulturrevolution, weshalb Millionen von Menschen im Abendland sich vom christlichen Glauben abgewendet haben und die moralischen Werte der Bibel über Bord geworfen haben. Der Neomarxismus, der als Denkbasis natürlich die Evolutionslehre hat, hat die Zerstörung der Sexualethik in ungeahnter Weise gefördert durch die 68er Bewegung. Es geht um Homosexualität, die normalisiert hingestellt werden soll. Pornografie hat das Abendland wie eine verheerende Flut überschwemmt. Ehebruch wird als Normalität in der Gesellschaft, in den Medien dargestellt. Sexuelle Beliebigkeit wird sogar im Unterricht in den Schulen propagiert. All diese Dinge haben zur Zerstörung der Ehe und Familie in den vergangenen 42 Jahren hingewirkt. Und das Drogenproblem hängt eng auch damit zusammen. Wie der Mensch denkt, so ist er. Nur man kann sich fragen, welche Weltanschauung ist gefährlicher im Blick auf Menschenrechte? In dem Microsoft-Lexikon Encarta gibt es einen langen Artikel über Europa. Das 20. Jahrhundert wird dort überschrieben, das schreckliche 20. Jahrhundert. Kann man das so sagen? Nun, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der beiden Weltkriege. Es gab ja nur zwei Weltkriege. Der erste und der zweite. Aber die waren im 20. Jahrhundert. Und vergessen wir nicht, die deutsche Militärführung um 1914 war ganz stark geprägt von Darwin. Und zwar von dem Gedanken der Selektion. Der Stärkere überlebt und vernichtet den Schwächeren. Während des Ersten Weltkrieges kam es zur Oktoberrevolution in Russland. Lenin, Stalin kamen an die Macht. Millionen von Menschen wurden vernichtet. Lenin und Stalin waren überzeugte Evolutionisten. Und dann kam Hitler und er war ein überzeugter Evolutionist. Nun, das hat alles Folgen gehabt. Mehr als 200 Millionen Tote durch Krieg und Verfolgung im 20. Jahrhundert. Und die Forderung der Neomarxisten und damit auch Evolutionisten nach Freigabe der Abtreibung hat seine Früchte gehabt. Ab 1978 bis heute sind mehr als 1 Milliarde Kinder im Mutterleib abgetrieben worden, weltweit. 1200 Millionen Babys. Jedes Jahr werden laut WHO 40 Millionen Babys abgetrieben. Und da wird zum Teil auch, wurde argumentiert, ja, diese Föten, das sind noch keine Menschen, die sind ja erst in der Entwicklung vom Einzeller zum Menschen. Darum kann man die wegmachen. Nun, wir sehen, all diese Fragen haben wirklich mit unserem konkreten, wirklichen Leben zu tun. Und darum ist auch dieser Titel Wahrheit oder Irrtum berechtigt. Sie sehen hier links die Bibel, Altes und Neues Testament. Diese Dokumente sagen, Gott existiert. Gott hat die Welt, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen erschaffen. Er hat einen Plan. Gott hat mit jedem Menschen einen Plan. Niemand ist ohne Grund hier. Jeder hat eine Existenzaufgabe. Da haben Sie zwei andere Bücher auf der anderen Seite. The Origin of Species, The Descent of Man. Die Konsequenz dieser Bücher ist kein Gott. Keine Schöpfung, sondern Evolution. Aber alles aus der Planlosigkeit. Es gibt keinen Plan. Nun, das hat natürlich Konsequenzen, wenn man den Schülern sagt, eigentlich seid ihr ungeplante biochemische Maschinen. Ohne Sinn und Ziel. Das sagt natürlich niemand so klar, wie ich das jetzt gesagt habe. Aber auch wenn man es rundherum formuliert, bedeutet es das Gleiche. Und die Schüler verstehen es. Und sehen wir, wie viele junge Leute heute ein echtes Problem haben mit der Frage, wozu bin ich da? Wie viel bin ich eigentlich wert? Junge Leute, die sich ritzen, weil sie sich ein bisschen fühlen möchten. Bin ich wirklich da? Gibt es mich? Was soll ich eigentlich hier? Ganz kurz mein spezieller Beitrag zu dem Thema Schöpfung, Evolution. Ich habe vor Jahren eine umfangreiche wissenschaftliche Arbeit gemacht für eine amerikanische Hochschule in den Gebieten Linguistik, also Sprachwissenschaft, Philologie und Theologie zum Thema Sprachwissenschaft kontra Evolution. Das Buch ist ja auch auf dem Büchertisch erhältlich. Herkunft und Entwicklung der Sprachen, Linguistik kontra Evolution. Da wird alles zusammengefasst im Umfang einer weiteren Doktorarbeit. Und da habe ich von der Sprachwissenschaft her kommend gezeigt, dass es unmöglich ist, die Herkunft der Sprachen dieser Welt und auch die Herkunft der gerade der ältesten Sprachen wie Sumerisch, Akkadisch und Altägyptisch auf evolutionistische Weise zu erklären. Es ist ganz drastisch und krass, wenn man einfach die Fakten anschaut und nicht einfach irgendwelche Dinge philosophiert, sondern was findet man in der Sprachwissenschaft an Fakten? Wie verändern sich die Sprachen? Wie entwickeln sich Sprachen? Das verträgt sich überhaupt nicht mit Evolution. Nun, darüber werde ich heute Abend nicht sprechen. Ich habe in früher Zeit mal einen Vortrag gehalten hier zu diesem Thema. Nun, es ist natürlich ein Problem, wenn man über dieses Thema spricht, weil es so viele Fachgebiete umfasst. Wenn ich über Geologie spreche, dann kann jemand sagen, der ist kein Geologe, was will er da sagen? Aber dann überlasse ich das einem Biologen. Und dann wird ein Chemiker sagen, ja, dieser Biologe ist ja kein Chemiker. Was will der darüber sagen? Ja gut, dann überlassen wir das einem Chemiker. Aber dann wird ein Astronom kommen und sagen, was will dieser Chemiker erzählen? Der kann uns doch nichts über den Urknall sagen. Ist also ein bisschen schwierig, weil das Thema umfasst so viele Gebiete, in denen normalerweise kein Wissenschaftler überall einen akademischen Abschluss hat. Aber es ist natürlich so, man sollte auch über den Tellerrand seines Fachgebietes hinausschauen. Und es war mir ein Anliegen seit 36 Jahren, besonders die Beziehung zwischen Naturwissenschaft und Bibel zu erforschen. Und darum werde ich Ihnen viele Dinge aus anderen Fachgebieten erzählen. Das sind aber dann nicht meine Erfindungen, ja, sondern ich kann hier hochkarätige Geologen herbeiziehen und da hochkarätige Chemiker herbeiziehen und so weiter. Aber was ich hier möchte, ist, aus verschiedensten Gebieten sehr brisante Dinge zusammenzuführen. Und zwar so, dass möglichst ein 12-jähriges Kind das versteht. Einstein hat einmal gesagt, man sollte seine Theorie seiner Großmutter, seiner ungebildeten Großmutter, er hatte ja eine jiddische Mama, ja, die waren damals nicht so gebildet, und als Großmutter, und da sollte man ihr verständlich die Theorie erklären können. Und dann hat man bewiesen, dass man seine eigene Theorie verstanden hat. Also, wir fragen uns zunächst mal, bevor wir richtig einsteigen, was ist überhaupt Wissenschaft? Und das kann man ganz einfach erklären. Wissenschaft ist wie ein Haus mit einem Erdgeschoss und einem ersten Stock. Im Erdgeschoss haben wir den Bereich der Tatsachen. Wir machen Funde in der Natur, führen Beobachtungen und Experimente durch. Wir machen Erfahrungen. Das sind Tatsachen, die wir sammeln. Und so hat Darwin ja auch als Kind gerne gesammelt. Aber das ist dann noch nicht wirklich Wissenschaft, denn man möchte ja diese einzelnen Dinge auch in einen größeren Zusammenhang stellen. Und darum braucht es den ersten Stock. Das ist der Bereich der Interpretation. Da werden nun Schlussfolgerungen gezogen. Aber hier kommen auch die persönlichen Vorurteile. Da kommen auch Spekulationen hinein. Die eigene Weltanschauung. Wenn jemand Materialist ist, dann kommt das rein. Die eigene Philosophie, alles kommt da mit rein. In der Praxis sind diese Bereiche immer vermischt. Aber wir sollten uns Mühe geben, immer wieder diese Bereiche aufzugliedern. Und das hat sehr große Konsequenzen. Da kommt jemand auf der Straße und sagt mir, die Bibel ist widerlegt durch die Wissenschaft. Ich frage, ja, wie meinst du das? Im Bereich des Erdgeschosses oder im Bereich des ersten Stockes? Wie meinst du das? Nun, ich erkläre, was ich meine und sage nochmal das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und dann fahre ich noch weiter und sage, übrigens, in all den Jahrzehnten habe ich gesehen, zwischen Erdgeschoss und Bibel gibt es kein einziges Problem. Ist das schon interessant, nicht? Kein Problem. Und gerade die Wissenschaften, die sich mit wiederholbaren, experimentell nachvollziehbaren Dingen beschäftigen, da hat man sowieso kein Problem mit der Bibel. Sei das Physik, Chemie und so weiter. Aber wenn es um Dinge geht, wo man zurück extrapoliert, zurück schlussfolgert in die Vergangenheit, da können wir nicht zurückgehen, wir können nichts mehr wiederholen. Wir können nicht in die Vergangenheit zurückgehen und nachschauen, wie war das bei der Entstehung der Lebewesen. Dort können wir Probleme bekommen. Aber das ist ja zu erwarten. Denn wenn jemand materialistisch denkt, dann kommt er mit der Bibel in Konflikt. Denn die Bibel beginnt mit Bereshit bara Elohim, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Urwirklichkeit ist nicht Himmel und Erde, die Natur, die Materie, sondern Gott. Also haben wir das verstanden. Aber am besten können wir das dann an konkreten Beispielen festmachen. Ich möchte im Weiteren 5 Themen anschneiden. Erstens, gab es einen Urknall? Zweitens, Variation der Arten? Dann Entstehung des Lebens, viertens Erdschichten und Fossilien, sodann die Erde, alt oder jung. Gab es einen Urknall? Nun, es ist beobachtbar in der Physik, was man dann formuliert hat als erster und zweiter Satz der Thermodynamik. Der erste Satz der Thermodynamik, das ist der Energieerhaltungssatz, besagt, es entsteht keine neue Energie aus dem Nichts. Also, im abgeschlossenen System und nach Definition ist das ganze Weltall in sich ein System, ja, ein in sich geschlossenes System. Also, nie kann man in der Physik beobachten, dass plötzlich neue Energie entsteht, die es vorher noch nicht gegeben hat. Die Menge der Energie bleibt immer gleich. Jetzt kommt aber der zweite Satz der Thermodynamik und der sagt, aber die Menge der nutzbaren Energie nimmt stets ab. Ich weiß, es ist wie mit einer Batterie. Die Batterie ist voll mit Energie. Und dann braucht man sie, zum Beispiel für Digitalkamera, es blitzt, ja? Da wird also die Energie in der Batterie wird in Licht umgewandelt und auch ein bisschen Wärme entsteht und so. Die Energie der Batterie wird nicht vernichtet, aber sie wird in andere Energien umgewandelt. Aber die Menge der Energie, die für nützliche Arbeit zur Verfügung steht, die nimmt stets ab. Und darum gibt es kein Perpetuum mobile. Es ist unglaublich. Noch heute werden ständig wieder neue Patente angemeldet für eine Maschine, die Energie kriegt und dann soll die ewig laufen mit der gleichen Energie. Weil die Energie, die verwendet wird, die wird dann wieder reingesteckt und dann läuft die Maschine ewig, ja? Es geht nicht. Das widerspricht dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz. Und wenn dann solche Patente kommen, da denkt man schon gar nicht mehr darüber nach, das wird einfach abgelehnt. Das weiß ja jeder, der etwas mit Naturwissenschaft zu tun hat. Es ist einfach nicht möglich. Es gibt es. Es gibt es nicht. Aber jetzt stellen Sie sich vor, das ganze Universum hat doch eine bestimmte Menge von Energie. Und Materie ist eine bestimmte Form von Energie. Also, sagen wir, das Weltall mit all seinen Galaxien ist eigentlich wie eine Batterie, ja? Und jetzt wird diese Energie ständig gebraucht. Unsere Sonne. Was die an Energie abgibt, ja? Tag für Tag. Unglaublich. Aber theoretisch ist uns klar, die Sonne brennt einmal aus. Und alle Sterne unserer Galaxie brennen einmal aus. Und alle Sterne aller anderen Galaxien im ganzen Weltall brennen einmal aus. Es ist so wie mit einer Kerze in einem dunklen Raum. Sie brennt. Jetzt noch, ja? Aber, und die Energie wird ständig umgewandelt. Sie wird nicht vernichtet, sie wird umgewandelt. Aber einmal ist die Kerze weg. Und das hat zur Schlussfolgerung geführt, das Weltall muss einen Anfang haben. Und das war der Auftakt zum Urknall, zur Urknalltheorie. Das einzig Gute, das ich an der Urknalltheorie aufnehmen kann, ist, dass nun akzeptiert wird, die Welt muss einen Anfang haben. Ich war die Kommunisten in der alten Sowjetunion, die predigten in den Schulen, die Materie ist ewig. Wie geht das? Wer denn perpetuum mobile? Geht nicht. Jetzt haben wir verstanden, das geht nicht. Die Welt muss einen Anfang haben. Nun, es ist wieder eine Tatsache, die man beobachten kann. Das Licht weit entfernter Galaxien im Weltall, in allen Richtungen von der Erde aus gesehen, weist eine Rotverschiebung auf im Spektrum. Das ist eine Tatsache. Das ist also aus dem Erdgeschoss. Jetzt gehen wir in den ersten Stock und interpretieren. Schlussfolgerung 1. Rotverschiebung könnte man erklären, damit, dass diese Galaxien sich von uns entfernen. Also, Schlussfolgerung 1. Das Universum dehnt sich aus. Das Universum heute ist größer als das gestern. Und das Universum von gestern ist größer als vorgestern. Ja, und dann, Schlussfolgerung 2. Ja, aber jetzt müssen wir das irgendwie zurückrechnen. Wenn das Universum sich ausdehnt, ja, aber wo hat es begonnen? Ja, rechnen wir zurück. Und man geht im 20. Jahrhundert im Allgemeinen in der Naturwissenschaft nicht mehr von Gott aus, von einem Schöpfer. Also man führt es zurück, bis es alles beieinander ist. Das ganze Potenzial für ein Universum mit mindestens 100 Milliarden Galaxien an durchschnittlich 100 Milliarden Sonnen in einem Punkt in extremster Dichte zusammengefasst. Und dann habe es begonnen, sich auszudehnen. Das ist die Urknalltheorie. Und das wurde zum Standardmodell in der Folge der 1950er Jahre. Also die Urknalltheorie besagt, aus dem Nichts entstand vor 13,7 Milliarden Jahren Materie, Raum und Zeit. Nicht wahr? Diese Konzentration in einem Punkt, die war natürlich nicht ewig so. Weil die Materie nicht ewig sein kann. Und darum musste man zum Schluss kommen, also ist sie entstanden aus dem Nichts. Wo? Ja, eben, an diesem ersten einen Punkt, es gab das Weltall noch nicht. Plötzlich aus dem Nichts in einem Punkt entsteht das ganze Potenzial für das Weltall und dann habe sich der Raum geöffnet. Und er öffnet sich weiter heute, das ist der Urknall, kommen Sie raus. Also aus dem Nichts entstand vor 13,7 Milliarden Jahren Materie, Raum und Zeit. Einer der wichtigsten Urknall-Spezialisten, Alan Good vom Institute for Technology in Massachusetts, er hat das Buch herausgegeben in Deutsch, Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts. Also vielleicht haben Sie in der Schule noch gelernt, einfach der Urknall, es hat alles begonnen mit einem Knall. Sie müssen noch ein bisschen weitergehen. Und was war vor dem Knall? Nichts. Nichts. Aber jetzt kriegen wir ein Riesenproblem mit der Physik, mit dem Erdgeschoss. Das ist im Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Wir können nicht beobachten, dass aus nichts Energie entsteht. Aus wirklich nichts. Aus nichts entsteht nichts. Und dann sagt die ganze Urknalltheorie, diese Konzentration der Energie an einem Punkt und der Materie war das totale Chaos. Und dann mit dem Urknall habe sich das Chaos ständig höher entwickelt zu höherer Ordnung. Aber das, meine Damen und Herren, ist im Widerspruch zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz der Physik, der, das habe ich noch nicht gesagt, in einer verallgemeinten Form auch aussagt, Ordnung strebt immer nach Unordnung. Nicht umgekehrt. Und das weiß jede Hausfrau, dass es so ist. Nur mit Input von Know-how und Intelligenz kann man in das Chaos Ordnung hineinbringen. Ja? Ach, wenn das die Kinder nur verstehen würden. Ja, jetzt kommt einer und sagt, ja, aber dieser Satz gilt nur für das geschlossene System. Aber die Erde zum Beispiel ist ein offenes System. Die kriegt ja Energie von anderen Bereichen des Weltalls. Vergiss das. Das ganze Universum ist in sich ein geschlossenes System nach Definition. Ja, kann einer sagen, ja, vielleicht gibt's noch andere Universen. Ja, wo sind die Indizien dafür? In Naturwissenschaft arbeitet man mit Indizien. Es gibt keine Indizien. Also lassen wir das. Hat mit Naturwissenschaft nichts zu tun. Also, ein geschlossenes System. Und aus dem totalen Chaos sei die totale Ordnung des Weltalls entstanden. Das ist ein Problem. Das ist ein Widerspruch zu einem Satz aus dem Erdgeschoss. Sehen Sie, ich habe gesagt, mit der Bibel hat man nie ein Problem mit dem Erdgeschoss. Aber in der Evolutionslehre haben Sie sehr oft ein Riesenproblem mit dem Erdgeschoss. Nun sagen Sie, ja, aber das ist ja komisch. Das kann ja nicht sein. Diese Leute, diese Spitzenwissenschaftler, die an Evolution glauben, die sind doch nicht auf den Kopf gefallen. Nein, sind sie nicht. Sind sie echt nicht. Aber schauen Sie, das Geheimnis hat uns zum Beispiel Professor Dr. Richard Lewontin, geboren 1929, einer der führenden Evolutionsbiologen unserer Zeit, des 20. Jahrhunderts, Harvard University, erklärt. Und zwar in seiner Buchrezension von Carl Sagans Buch The Demon-Haunted World, Review of Books, 9. Januar 1997, hat er Folgendes geschrieben. Unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, im englischen Original Absurdity, einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori, von vornherein, dem Materialismus verpflichtet haben. Der Materialismus ist der Glaube, die Urwirklichkeit ist nicht Gott, sondern die Materie. Da sehen Sie. Gegen unseren Menschenverstand, unseren gesunden Menschenverstand, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten. Wir glauben es, weil wir an Materialismus glauben. Und an dieser Stelle, der Europarat, die EU sagt, nur Evolution darf als wahre Wissenschaft im Unterricht, im Naturwissenschaftsunterricht in der Schule gebracht werden. Auf keinen Fall Schöpfung. Hey, wo sind wir hingekommen? Da habe ich ein echtes Problem. Ich habe ein intellektuelles Problem mit den Leuten. Gut, sind Politik. Ja, aber die mit den Wissenschaftlern zusammen. Nun, ich würde Evolution also vergleichen mit einem riesigen Gedanken. Als Gedankengebäude mit einem riesigen Hochhaus. Ja, ich habe dieses Hochhaus mal in Tel Aviv fotografiert. Und nun, Sie sehen, meine Arbeit über die Sprachen, das war so etwas in den ganz oberen Stockwerken, ja? Eigentlich hätte ich mir das vielleicht sparen können. Schauen Sie mal, wenn man da in diesem Haus feststellt, dass da in einigen Räumen kein Strom mehr vorhanden ist, was macht man? Nun, man kann sich die Mühe nehmen, durch jedes Stockwerk zu gehen, durch jedes Zimmer und an jeder Steckdose prüfen, ob es Strom gibt. Aber wissen Sie, intelligente Handwerker, die etwas von Elektrizität verstehen, die gehen zuerst mal in den Keller runter zum Hauptschalter und schauen, ob es dort Strom drauf hat. Und wenn da nichts ist, dann können sie sich die ganze Arbeit sparen. Jetzt waren wir gerade eben unten im Keller und haben gesehen, in diesem ganzen Gebäude der Evolution gibt es keinen Strom drauf. Eigentlich könnten wir jetzt gerade schließen und nach Hause gehen. Es funktioniert nicht. Es ist keine Wissenschaft. Gegen unseren gesunden Menschenverstand. Trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten. Weil wir uns a priori dem Materialismus verpflichtet haben. Nun, ich kann an dieser Stelle sagen, Evolution ist eine heidnische Religion. Schauen Sie, wenn ich meinen Studenten, ich unterrichte ja auch Religionen, antike Religion im Umfeld Israels, Religion der Ägypter, Sumerer, Babylonier, Assyrer, Kananiter. Und da erkläre ich meinen Studenten, schaut mal, der ägyptische Schöpfungsmythos von Heliopolis, heute Kairo, beginnt so. Alles beginnt mit Atum, dem Sonnengott, der sich selbst erschafft. Atum wird auch Chepri genannt und Chepri bedeutet, der sich selbst erschafft. Aus dem Nichts entsteht Raum, Zeit, Materie. Die Natur hat sich selber erschaffen. Ohne Gott, ohne einen Schöpfer. Es ist unglaublich. Das ist eigentlich nichts anderes als die Vergötterung von Raum und Zeit und Materie. So haben das schon die alten Ägypter gemacht. Nun gehen wir ein bisschen weiter. Zweitens, Variation der Arten. Jetzt gehen wir in ein ganz anderes Gebiet, ja? Im Bereich des Erdgeschosses können wir feststellen als Tatsache, innerhalb einer Art gibt es Variationen. Sie sehen hier links verschiedene sogenannte Darwin-Finken, die Darwin auf den Galapagos-Inseln, auf diesem Archipel beobachten konnte. Er hat gesehen, von einer Insel zur anderen, diese Finken unterscheiden sich. Unterschiedliche Schnabelformen. Ha, so schön kann man sehen, die Arten verändern sich, die Arten variieren. Ja, aber mit dem hat niemand ein Problem. Das sehen Sie auch in der Bibel. Die Bibel sagt, die Menschheit hat einen einzigen Ursprung. Und trotzdem gibt es schwarze, weiße, rote und so weiter Menschen. Ich spreche nicht mehr von Rassen. Das ist eigentlich ein unsinniger Begriff im Zusammenhang mit den Menschen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber man könnte von verschiedenen Menschentypen sprechen. Es gibt Variationen und die Bibel spricht auch über die Schwarzen. In Jeremia zum Beispiel. Und Apostelgeschichte 8, der Äthiopier. Also in der Bibel ist das klar, dass es Variationen gibt innerhalb einer Art. Oder zum Beispiel Shu'al. Sie kennen vielleicht dieses israelische Lied Hashu'al, ja? Was heißt das? Das heißt der Fuchs. Wirklich? Im Bibelhebräischen kann das heißen der Fuchs und auch der Schakal. Je nach Stelle in der Bibel kann man unterscheiden, oh, da ist aber nicht der Schakal gemeint, sondern der Fuchs mit dem gleichen Wort. Das gleiche Wort wird verwendet für Fuchs und für Schakal. Also es war in der Bibel klar, es gibt Variationen. Es gibt solche Schual, es gibt solche Schual. Also nach der Bibel können Arten innerhalb ihrer Artgrenzen variieren. Damit hat niemand ein Problem, das ist eine Tatsache. Aber die Evolutionslehre spekuliert jetzt weiter im ersten Stock. Aber wenn das so weitergeht, immer ein bisschen weiter, am Schluss ist es so, dass aus einer Bakterie ein Mensch werden kann. Aus einem Frosch ein Prinz. Aber er braucht 300 Millionen Jahre. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Hunde an. Ist es nicht fantastisch, was man in den vergangenen Jahrhunderten an Hunderassen züchten konnte? Und woher kommt diese Variation? Ja, ganz einfach. Das hat mit der Evolution überhaupt nichts zu tun. Denn da entstanden nicht plötzlich neue Gene, die früher nicht da waren, sondern der Urhund hatte einen gewaltigen Genpool, sagt man dem. Also ein riesiges Sortiment an Genen. Ich habe auch einen Genpool, ist nicht so groß. Aber in meinen Genen steht mehr, als was sie an mir sehen können. Und das kann dann zum Teil bei meinen Kindern wieder rauskommen. Und die sehen da ein bisschen anders aus. Das haben sie nicht von meiner Frau, das haben sie von mir. Weil ich habe einen Genpool, ja? Also so einen Baukasten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, so, so. Verschiedene Augenfarben zum Beispiel. Und so ist es auch mit dem Urhund. Und durch Zucht kann man das beschleunigen, dass dieser Genpool ausgenutzt wird und gewisse Gene, die nicht sichtbar waren beim Urhund, dann später herauskommen. Aber dadurch verarmt der Genpool. Und Sie sehen, aus einem Collie kann man nicht mehr einen Wolf hervorzüchten, ja? Er hat nicht mehr die Informationen dafür. Also Variation der Arten, das ist etwas ganz Selbstverständliches, aber hat mit Evolution nichts zu tun, sondern mit dem Genpool. Und interessant ist Folgendes. Die Größe des Genpools bei den Lebewesen nimmt ab. Und nicht einfach so aus dem Nichts zu. Nun sagen natürlich Evolutionisten heute immer noch, ja, das kann man ja gar nicht beobachten, Evolution. Wir leben zu wenig lang. Wir müssten ja 1000 Generationen leben können oder 10.000. Dann können wir sehen, wie der Mensch sich wirklich verändert und etwas noch ganz anderes wird. Oder eine Kuh oder ein Krokodil. Aber weil wir eben so kurz leben, sehen wir nur die Variationen in der Arten. Aha. Das war ein gutes Argument früher, aber es ist vorbei. Bakterien haben Generationszeiten von circa 20 Minuten. Je nachdem, es kann auch 15 Minuten sein. Nicht wahr? Sie haben eine Bakterie. In 15 Minuten und 20 Minuten ist sie geteilt. Dann haben Sie zwei Bakterien. In den nächsten 20 Minuten, die teilen sich wieder, da haben Sie vier. 20 Minuten später, 8 und so weiter. Das sind immer neue Generationen. Das heißt also, wir kriegen hier 26.280 Generationen pro Jahr. Wir können beobachten, in einem Jahr, was da geschieht. Das hat man auch gemacht. Und wissen Sie, hat man gesehen? Die Information in den Genen hat abgenommen nach einem Jahr. Nach etwa 30.000 Generationen. Keine Evolution. Man hat es beobachten können. Und schauen Sie jetzt, wir können ja auch zurückgehen, 10 Jahre zurück, dann haben wir schon 262.800 Generationen. Das Argument ist vorbei. Wir haben keine langen Zeiträume, die wir beobachten können. Ja, wir können jetzt sagen, es konnte nie eine Bildung neuer Organe oder neuer Baupläne beobachtet werden. Die Beobachtung zeigt, es gibt gar keine Evolution. Das ist Erdgeschoss. Ja, aber so schnell gibt man sich nicht geschlagen. Im vergangenen Jahr hatte ich bei den Freidenkern ein Podiumsgespräch mit einem evolutionistischen Biologen. Und die haben mich eingeladen als Theologen für Schöpfung. Und im Anschluss an das Podiumsgespräch durfte das Publikum dann intervenieren mit Fragen. Und da ist jemand aufgestanden und hat gesagt, wir können jeden Tag Evolution beobachten im Labor. Und dann begann er von Antibiotikaresistenz zu sprechen. Habe ich später erfahren, da war ein Atheist mit dabei. Der hat gesagt, seine Nachbarin, ich habe mich so geschämt. Das war mein Kollege. Und jeder weiß, dass es nicht stimmt. Schauen Sie, das ist keine Evolution. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Antibiotikaresistenz. Ich zeige zwei Beispiele. Und zwar kann das entstehen durch Verlust von Information und zweitens durch Infoübernahme von einem anderen Bakterium. Schauen Sie, das geht so. Eine bestimmte Bakterienart hat eine Information im Erbgut, wie man ein bestimmtes Enzym, einen chemischen Stoff erzeugen kann, den dieses Bakterium eigentlich braucht. Aber nicht unbedingt, aber braucht. Nun kommt das Antibiotikum in Kontakt mit diesem chemischen Stoff, mit diesem Enzym. Und dann verwandelt sich dieses Enzym in ein Gift und tötet die Bakterie. Ja, und jetzt hat es da eine Mutation gegeben bei diesen Bakterien. Und zwar hat eine Bakterie diesen Abschnitt, wie man dieses Enzym baut, verloren. Jetzt konnte es nicht mehr dieses Enzym produzieren. Jetzt kommt das Antibiotikum. Wenn Bakterien lachen könnten, die könnten sagen, ha, 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 uns kriegst du nicht. Aber wenn es keine Antibiotika-Gefahr gibt, dann können die Bakterien, die noch das Enzym bilden, die können besser überleben. Aber wenn es Antibiotika gibt, dann haben eben die mit dem Verlust einen Vorteil. Aber das ist keine Evolution. Weil Evolution würde bedeuten, dass neue Information entsteht, neue Baupläne. Aber hier war es ein Vorteil durch Verlust. Ein anderes Beispiel. Und dann werden Sie wirklich verstehen, was ich meine. Eine bestimmte Fliegenart auf einer Insel ohne Bäume. Der Wind kommt vom Meer und trägt diese Fliegen hinaus und sie ertrinken im Meer. Nun gibt es da eine Mutation, eine Veränderung im Erbgut. Die Information, wie man Flügel baut, geht verloren. Flügellose Fliegen, ja? Jetzt kommt der Wind und die haben keine Flügel. Die werden nicht einfach so weggetragen, die bleiben da. Die haben einen Vorteil. Also können einfach nicht mehr fliegen. Sie sehen, es kann auch ein Vorteil sein, wenn jemand nur ein Bein hat. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Beispiel. Aber ich will Ihnen einfach zeigen, weil in der Evolutionslehre spielen auch solche Dinge eine Rolle. Da sagt man, ja, eigentlich hat der einen Vorteil, weil der kann Mitleid erwecken. Und so kann er besser betteln. Aber es ist uns klar, es ist wirklich eine schlimme und traurige Sache, wenn man ein Bein verliert. Das ist keine Evolution. Und auch wenn das Vorteile in gewissen Hinsichten bringen könnte, es bringt viel mehr Nachteile. Es ist wirklich schrecklich. Und dann gibt es noch etwas anderes. Das können wir aber nicht, wir Menschen, aber Bakterien können das. Die können einen Teil ihres Erbgutes austauschen, rübergeben anderen Bakterien. Und so konnten Bakterien, die hatten eine Resistenz gegen Antibiotikum, die konnten diesen Abschnitt rübergeben, rüberschiften, und die andere Bakterie baut das in ihr Erbgut ein. Jetzt ist sie auch resistent. Aber das ist keine Evolution, weil das Programm war ja schon da. Ich möchte wissen, wie das Programm entstanden ist, nicht wahr? Wenn jemand mir irgendein Programm gibt und ich baue das in meinen Computer ein, dann ist das Evolution für den Computer, nicht wahr? Da hat mehr Information drin. Aber man kann nicht sagen, das ist Evolution aus dem Nichts, denn das Programm war ja schon da, es war eine Raubkopie. Und auf die verzichte ich, ja? Also, aber bei den Bakterien ist das keine Raubkopie, die dürfen das so rübergeben, das funktioniert, aber es hat mit Evolution nichts zu tun. Ist ganz wichtig, wir müssen ganz scharf denken, wir dürfen keine Logikfehler zulassen. Und jetzt möchte ich nochmal sagen, es konnte nie eine Bildung neuer Organe oder neuer Baupläne beobachtet werden. Die Beobachtung zeigt, es gibt keine Evolution. Vor einigen Jahren hat man eine riesige super Studie gemacht über wissenschaftliche Studien über Mutationen, Veränderungen im Erbgut. Und da hat man all diese wissenschaftlichen Arbeiten zusammengenommen. Da werden 450.000 Mutationen in der Literatur beschrieben. Und wissen Sie was? Alle waren schädlich, außer 176. Und diese 176 waren nicht schädlich, aber es war keine Bildung von neuer Information. Das ist das, was wir beobachten können im Erdgeschoss. So, jetzt gehen wir noch zu drittens, Entstehung des Lebens. In den 1950er Jahren hat Stanley Miller Experimente durchgeführt, um zu beweisen, dass aus toter Materie Leben entstehen könne. Und Sie sehen da eine seiner Versuchsanordnungen. Und er hat es geschafft, dass da quasi zufällig Aminosäuren entstanden sind im Labor. Und Sie müssen wissen, Aminosäuren, das sind Moleküle, relativ kleine Moleküle, die sind aber wichtig als kleinste Bausteinchen der Lebewesen. Und dann hat man uns in den Schulen erzählt, Stanley Miller hat gezeigt, dass es möglich ist, aus toter Materie entsteht Leben. Ja, das habe ich als junger Mensch so gelernt. Ich habe kein Wort davon geglaubt, aber ich habe so gelernt. Sie sehen hier diese erste Versuchsanordnung. Stanley Miller hat CH4, Methan, im Labor gehabt, H2O, Wasser, NH3, Ammoniak und dann Energie. Er hat so Blitze gemacht. Und das hat dazu geführt, dass daraus eine Reaktion entstand. Es entstanden Aminosäuren. Sie sehen das Schema. Ja? Gut. Aber jetzt beginnt das Ganze. Sie müssen wissen, alle Lebewesen, ob das Bakterien sind oder Fische oder Krokodile oder Menschen, sie sind in ihren Zellen aufgebaut mit riesig langen Makromolekülen. Proteine, RNS und DNS. Bei Menschen ist die DNS 96 cm lang. Das ist ein unglaubliches Ding. Eine Riesenkette, ja? Jetzt wollte Stanley Miller zeigen, diese Aminosäuren, die können sich jetzt verketten, damit Proteine entstehen. Das wäre etwas Gewaltiges. Denn das sind ja Maschinen in den Zellen. Maschinen des Lebens. Jetzt schauen Sie da, eine Aminosäure und eine Aminosäure. Es gibt eine Reaktion und da verketten sich zwei Aminosäuren. Das gibt ein Dipeptid. Und als Abfall entsteht ein Wassermolekül. Und das kann auch so weitergehen, das gibt ein Tetrapeptid, also mit 4 und so weiter. Aber damit Protein entstehen würden, da müssten, sagen wir mal, 1500 und nach ganz bestimmten komplizierten architektonischen Plänen zusammengesetzt werden. Und 2000 Aminosäuren, so riesigen, komplexen Maschinen. Aber das Dumme ist, dieses Wasser dort, das bewirkt, dass hier eine reversible Reaktion abläuft. Sie sehen, ich habe da einen Pfeil nach rechts und einen Pfeil nach links gemacht. Das heißt, die Reaktion geht rüber, es entsteht ein Dipeptid, aber dann kommt das Wasser und das bricht die Kette, es geht wieder zurück, zerfällt wieder. Und dann geht es wieder rüber und dann wieder zurück und dann wieder rüber, zurück. Das ist das Massenwirkungsgesetz der Chemie. Und man kann ganz genau berechnen, mathematisch, wie die Verhältnisse sind, was am Schluss, wie groß die Ausbeute sein kann. Und einer der größten Spezialisten für diese Art der Kettenbildung ist ein deutscher Chemiker. Und dieser Mann hat uns gezeigt, durch statistische Polykondensation, so nennt man diese Art der Verkettung in der Natur, können nie Ketten entstehen wie Proteine, RNS, DNS. Unmöglich. Wir kennen ganz genau die Gesetze der Kettenbildung. Es geht nicht. Es ist vollkommen unmöglich. Tja, Stanley Miller hat in den 1990er Jahren hat er gesagt, das könnt ihr vergessen, das, was ich gemacht habe damals. Es funktioniert nicht. Ich wusste es aber schon viele Jahre früher, dass es nicht stimmen kann. Und viele andere wussten das auch. Ja, und hätte ich das früher glauben sollen? Nein, für mich war klar, dass Gott der Schöpfer ist und dass Evolution einfach nicht möglich ist. Und jetzt ein wichtiges Zitat in diesem Zusammenhang. Man hat nämlich jetzt weiter versucht, mit sogenannter RNS-Welt neue Auswege zu finden nach Stanley Miller. Und heute spricht man sogar über PNS-Welt, das ist schon ein Schritt weiter. Das Ganze hat mit experimenteller Chemie nichts zu tun, keine Basis. Es ist nur Spekulation. Professor Dr. Ernest Kahn, Biochemiker, seinerzeit an der Universität Montpellier in Frankreich, hat in einem Vortrag L'origine de la vie, die Entstehung des Lebens, gehalten im CERN in Genf 1964 Folgendes gesagt. Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das zitiert Bruno Vollmert in seinem Buch Das Molekül und das Leben vom makromolekularen Ursprung des Lebens, was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen. Und Bruno Vollmert, er ist dieser große, weltweit bedeutende, einer der bedeutenden Spezialisten für statistische Polykondensation. Also diese Bildung von riesenlangen Ketten in der Chemie. Er sagt, es ist völlig unmöglich. Und er zitiert diesen Kahn als Evolutionist. Und er sagt selber, es ist völlig absurd. Es ist absolut unsinnig. Und trotzdem glaube ich es. Ja, wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause. Wir kommen jetzt zu viertens, Erdschichten und Fossilien. Es ist eine Tatsache im Bereich des Erdgeschosses, weltweit gibt es Erdschichten. Es ist auch eine weitere Tatsache, weltweit gibt es Milliarden von Fossilien, Versteinerungen, in den Erdschichten, die auf Pflanzen, Tiere und sogar Menschen zurückgehen. Aber die große Frage im ersten Stockwerk ist eben, wie soll man ihre Entstehung erklären? Wir haben gesagt, bis ins 19. Jahrhundert, bis 1830, hat da die Erklärung der Sintflut eine große Rolle gespielt. Denn das ist ja klar, dass zur Bildung der Erdschichten, dass es da eben Wassermengen braucht, die dieses Material zusammenführen. Und eine Sintflut ist von daher gesehen natürlich im Prinzip das Idealste. Aber Charles Lyell hat gesagt, nein, keine Katastrophen, sondern eben ganz allmähliche Schüttung. So Millimeter, Millimeter, so wie wir das heute ohne Katastrophen beobachten können. Aber, meine Damen und Herren, die Evolutionslehre hat da auch noch eine Evolution durchgemacht. Heute sprechen auch evolutionistische Geologen davon, dass man eben mit örtlichen Katastrophen rechnen muss bei der Bildung der Erdschichten. Einfach nicht weltweit, aber örtlich, natürlich spielt das eine wichtige Rolle. Also, nochmals, die Evolutionslehre legt dar, durch Ablagerungen, wie sie auch heute zu beobachten sind, geht das einfach so allmählich vorwärts. Und man hat alle Arten von Erdschichten, im 19. Jahrhundert, angefangen, sagen wir, mit Kambrium rauf bis zu den obersten Schichten. Weltweit, die kommen ja nirgends alle miteinander vor. Das gibt's gar nicht. Aber man korreliert, an diesem Ort kommen die und die Schichten, Trias, Jura vor und da kommt Silur, Devon und Carbon vor und man setzt das zusammen zu einer Tabelle, ja? Und wenn man das alles dann so zusammenzählt und rechnet nach diesen Geschwindigkeiten, wie das Lyell eben angesetzt hat, so wie heute, dann ist man eben auf 540 Millionen Jahre gekommen, vom Kambrium an aufwärts bis zu den sogenannten jüngsten Schichten. Darum, wenn Sie da oben diese Erdschichten aus Spanien sehen, was denken Sie? Ist das in langen Zeiten entstanden oder schnell? Nun, das hängt davon ab, wie Sie das erklären. Übrigens, unten dieses Bild, das hat auch solche verschiedenen Schichten, sehen Sie? Das ist entstanden in ein paar Tagen. Das ist noch ein Rest von der Überschwemmung aus New Orleans, von ein paar Jahren. Solche Pakete, meterhohe Pakete, innerhalb von kürzester Zeit. Nicht Millimeter und Millimeter, in Jahren, Jahrzehnten, Jahrtausenden und so weiter. Übrigens, der Mount St. Helens ist ja vor Jahren ausgebrochen. Das war eigentlich eine sehr eindrückliche Mini-Katastrophe der neuen Geologie-Geschichte. Aber was hat das ausgelöst? Das hat dazu geführt, dass Erdschichten bis zu 120 Meter Höhe gebildet wurden. Erdschichtenpakete, ja? Und das Wasser hat ja eben eine sortierende Wirkung, sodass ähnlich große Korngrößen, dass die zusammengesammelt werden. Darum gibt es dann diese Strukturierung, ja? Bis 120 Meter. Innerhalb von kürzester Zeit. Und noch was. Innerhalb von Jahren haben sich diese zuerst noch weichen Schichten versteinert. Poh, kann auch ziemlich schnell gehen. Und schauen Sie mal, Bäume, die bis 17 Meter aufrecht in verschiedenen Schichten stehen, versteinert wie hier, die bezeugen, diese Erdschichten wurden schnell gebildet, noch bevor das Holz verfaulen konnte. Da ging das nicht Millimeter und Zentimeter in Jahrhunderten und Jahrtausenden. Diese Schichten sind garantiert ganz schnell gebildet worden. Und da findet man weltweit solche Polystrate-Fossilen, wie man sie nennt. Übrigens, das ist auch eine Tatsache. Normalerweise entstehen keine Fossilien. Ich glaube, wenn Tiere sterben, dann werden sie von anderen Tieren gefressen, die das Aas lieben, Krähen und so weiter, Geier und was auch immer. Also entstehen keine Fossilien. Und sie werden durch den normalen Abbau, durch Bakterien, verschwinden die. Ja? Die Millionen von Bisons, die Weißen in Amerika abgeschossen haben auf den Prärien, keine Fossilien, ist ja logisch. Erwartet auch niemand. Aber wie entsteht dann ein Fossil? Am besten bei Verschüttung in Schlamm und fließendem Wasser. Dann werden diese Lebewesen luftdicht abgeschlossen und dann können sie je nach chemischer Beschaffenheit des Materials rundherum versteinern. Und es kann ziemlich schnell gehen. Man hat zum Beispiel den Fuß eines versteinerten Cowboys gefunden. Ich habe noch ein Bild davon. Also der versteinerte Fuß ist noch im Stiefel drin. Und Leute, die was verstehen von Cowboy-Stiefeln, die konnten sagen, das ist Mode 1950 so. Ja, und das ist nicht gut gegangen und der ist versteinert worden. Also Fossilien sind an sich Zeugen einer Katastrophe. Einer katastrophischen Verschüttung. Und nun die Tatsache, wir haben weltweit Milliarden von Fossilien. Auf allen 5 Kontinenten in den Erdschichten. Ja, woher kommt das? Nun, die Bibel gibt uns einen Schlüssel. Bei der Sintflut wurden die Lebewesen verschüttet. Die Fossilien dokumentieren den Bestand zur Zeit der Sintflut. Und natürlich wurden die verschüttet nach ihren Biotopen. Also da, wo sie Fische finden in den Schichten, da müssen sie keine Menschen suchen. Weil normalerweise halte ich mich nicht bei den Fischen auf. Ja? Menschen müssen sie in anderen Schichten suchen. Und 90% der Fossilien sind übrigens marine, also Meeresfossilien. Und noch etwas. Ein Geologe hat sich spezialisiert auf die Berechnung der Erosionsgeschwindigkeit heute, in der heutigen Zeit. Wie schnell wird Material in den Alpen und überall auf der Erde abgetragen? Und er kam zum Schluss, die Erosion der Erdschichten geht unwahrscheinlich schnell voran. Das war eine Überraschung, haben wir nicht damit gerechnet eigentlich, so gefühlsmäßig. In 14 Millionen Jahren sollten alle Erdschichten auf allen 5 Kontinenten abgetragen sein. Aber wir haben sie. Präkambrium, Kambrium und dann rauf. Noch vor einigen Wochen bin ich mit meiner Frau über Präkambriumschichten in der Negev-Wüste gekraxelt. Oben gibt's nichts, nur Präkambrium. Kambriumschichten waren das. In Timna. Unten, ja. Wunderschön, aber die sind immer noch da. Die wären 540 Millionen Jahre alt. Aber darüber gibt's nichts. Nur die. Aber die sind immer noch da. Also die Erdschichten können unmöglich 540 Millionen Jahre alt sein. Ab Kambrium. Die müssten schon längst abgetragen sein. Das sind, meine Damen und Herren, verheerende Tatsachen. Fazit. Die Milliarden von Fossilien zeugen von einer weltweiten Sintflut. Es gibt hier keine langen Zeiträume und es gibt auch zwischen den Fossilienarten keine fließenden Übergänge. Sondern man kann die Arten ganz genau abgrenzen, so wie die Arten, die heute leben. Nicht wahr? Man kann klar unterscheiden zwischen einem Bär, Bärenartige und Pferdeartige. Kann man gut unterscheiden, ja? Dazwischen gibt es nichts, das irgendwie so allmählich rübergeht. Oder Katzenartige und Bärenartige. Die sind klar abgetrennt. In den Fossilen ist das genau gleich. Man müsste ja erwarten, wenn es ja immer so langsam weitergegangen ist, dass man da die schönen Übergänge hätte. Denn die konnten ja bestehen gegenüber den anderen. Selektion. War ja so eine Selektion. Ja, wo sind sie? Nirgends. Darwin meinte, die kommen dann später, werden wir sie finden. Wir sind 150 Jahre nach Darwins ersten Buch über Evolution. Sie sind nicht da. Nun schließlich, fünftens, die Erde, alt oder jung. Nun, ich habe erklärt, wie man im 19. Jahrhundert berechnet hat, wie alt die Erdschichten sein müssen. Eben durch Abtragungsgeschwindigkeit heute und dann die Höhe der Erdschichten und haben wir es so berechnet. Heute sagt man natürlich, nein, so machen wir das nicht. Jetzt haben wir physikalische Datierungsmethoden. Wir können beweisen, die Erde und ihre Schichten sind im Lauf von vielen Millionen Jahren, Milliarden Jahren sogar, entstanden. Nun, es ist so. Da sagt man also, wir haben jetzt physikalische Messmethoden. Uran, Blei und viele andere radioaktive Datierungsmethoden. Und jetzt können wir mit denen zeigen, die Erde ist 4,7 Milliarden Jahre alt, diese Erdschicht 540 Millionen Jahre alt, diese Erdschicht so und so. Ja. Das Problem ist, wie können wir das nachprüfen, ob diese Daten stimmen? Wir können ja nicht zurückgehen und schauen, ob diese Kambriumschichten da in Timna wirklich vor 540 Millionen Jahren entstanden sind. Aber es gibt doch eine Möglichkeit. Es gibt ja auch heute Vulkane, wo das Gestein ausfließt. Und wissen Sie, die Definition bei diesen Datierungsmethoden ist die, man misst den Moment, in dem das Gestein erstarrt ist. Und da gibt es bei gewissen Steinen eben 3 Milliarden Jahre. Bei anderen Gesteinen 500 Millionen Jahre. Ja, wir können ja auch messen, Vulkane, die in der heutigen Zeit ausbrechen. Und ab der Erstarrung, wissen wir, das war 1900 sowieso. Und jetzt brauchen wir diese Methoden. Wir können sie doch testen. Wollen wir? Gut. Wir wollen. Hier sehen Sie den Mount Ngauruhoe in Neuseeland. Da gab es Ausbrüche 1949, 1954 und 1975. Man hat diese Messmethoden angewendet und das hat verschiedene Daten gegeben, und zwar 270.000 bis, meine Damen und Herren, 3,9 Milliarden Jahre. Dabei war dieses Gestein ein paar Jahrzehnte alt. Man kriegt ein Problem, oder? Ja, machen wir es noch woanders, auch noch. Man hat 12 Datierungen durchgeführt mit Gestein von Ausbrüchen um 1800 und 1801 auf dem Hualalai, auf Hawaii. Und das hat ergeben, je nach Messung, 160 Millionen bis circa 3 Milliarden Jahre. Ach, also irgendwo gibt es ein Problem, ja? Und Wie soll ich dann glauben, dass diese Schichten in Timna 540 Millionen Jahre alt sind? Ich glaube kein Wort. Man hat Mondgestein mitgenommen von der Apollo 11 Mission, damals 1969, und hat 4 verschiedene Datierungsmethoden angewendet, und die ergaben Unterschiede von 4 Milliarden Jahre. Ja, welche Methode soll ich jetzt nehmen? Nun, man könnte sagen, die am besten zur Theorie der Evolution passt. Und meine Damen und Herren, das wird gemacht. Es ist nämlich ein Problem, wenn man alle Datierungen, die man bisher gemacht hat, weltweit, wissen möchte, man kriegt nur diejenigen, die in den Publikationen veröffentlicht worden sind. Und da hat man bereits sortiert. Man ist sich im Klaren, es gibt hier Probleme. Und da, wo es abweicht von der Theorie, da ist offensichtlich eines der bekannten physikalischen Probleme vorhanden gewesen. Also scheiden wir die aus. Jetzt sehen Sie, man beweist nicht die Evolution mit den Datierungsmethoden, sondern die Datierungsmethoden werden geeicht durch die Theorie, die man schon hatte. Aber das sollte man den Schülern auch mitteilen. Das ist nicht fair. Mondgestein von Apollo 16 wurde datiert auf 18 Milliarden Jahre. Da kriegt man natürlich ein Problem, denn das wäre ja 4,3 Milliarden Jahre vor dem Urknall. Und da gab es ja noch nichts. Sie sehen, ich formuliere gewisse Dinge ein bisschen spitz, aber Sie müssen immer den Hintergrund sehen. Ich bin so erzürnt über diese Resolution des Europarates. Denn das hat Konsequenzen für meine Kinder und dann für die Kinder meiner Kinder. Ich bin so erzürnt über den Beschluss der EU, dass hier freie Wissenschaft unterbunden wird mit politischen Beschlüssen. Das geht doch nicht. Wir müssen doch Politik und Wissenschaft trennen. Ja, also Sie verstehen also, warum ich ein bisschen schaffe. Sonst mit Leuten, mit Evolutionisten bin ich dann ganz freundlich, nicht wahr? Mit diesem Evolutionist beim Podiumsgespräch. Ich sagte ihm, mit Ihnen verstehe ich mich ganz gut. Wir haben kein Problem. Ja? Nun hat sich Folgendes ergeben. Gleiches Gestein kann mehrmals datiert mit derselben Methode, sagen wir Uran, Blei oder irgendein, ja, verschiedene Resultate ergeben. Also je nach Ort auch, wo Sie das Gestein gerade nehmen, wie viel Zentimeter da, wie viel Zentimeter da. Und weiter. Verschiedene Methoden können ganz unterschiedliche Daten ergeben. Aber da, wo dann verschiedene Methoden ziemlich ähnliche Daten ergeben, dann sagt man, da haben wir kein Problem. Diese Daten können wir nehmen. Ja? Aber das ist eben schon vorbestimmt von der Theorie. Im Grand Canyon hat man Basaltgestein aus jüngsten Schichten datiert, 1,34 Milliarden Jahre. Also ganz oben, ja? Basaltgestein aus ältesten Schichten, 1,07 Milliarden Jahre. Das jüngste Gestein wäre damit 270 Millionen Jahre älter als das älteste Gestein. Geht auch nicht. Nun, ist es aber so, es gibt noch viele andere Datierungsmethoden, nicht nur die radioaktiven. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von ozeanografischen Datierungsmethoden. Und dazu gehört die mit dem Kochsalz NaCl in den Ozeanen. Ganz einfach. Ich habe das auch an dem Podiumsgespräch bei den Freidenkern dann erwähnt, erklärt dem Publikum. Der Gehalt der Ozeane liegt ja etwa bei 3,5% Salz. Ja, das ist so ein Desinfektionsmittel in den Ozeanen. Wegen der vielen Fische, die sterben. Nun, heute ist die Zufuhrrate von Wasser aus allen Flüssen der Welt in die Ozeane pro Jahr bekannt. Und Sie müssen wissen, auch Süßwasser enthält ein ganz bisschen Kochsalz, NaCl. Das stört uns nicht beim Trinken, so wenig. Aber wenn das nun also jährlich eben Salz hineinbringt in die Ozeane, dann könnten wir mal berechnen, was wäre das höchstmögliche Alter der Ozeane? Nicht wahr? Theoretisch. Wir nehmen einfach an, es gab am Anfang gar kein Salz. Das könnten Evolutionisten nicht akzeptieren. Aber nehmen wir das mal an. Es gab gar kein Salz und alles kam nur durch die Flüsse rein. Natürlich, wir wissen auch heute, wie viel Salz wieder entweichen kann. Es gibt gewisse Prozesse. Das sind natürlich kleinere Mengen, aber das muss man alles mit einrechnen. Und dann gibt es als theoretisch höchstes Alter für die Ozeane 62 Millionen Jahre. Anstatt 3 Milliarden. 3000 Millionen. Ein Problem. Ich habe das vorgestellt. Und dann hat der Biologe geantwortet. Ist er nicht darauf eingegangen. Da habe ich gesagt, aber wie erklären Sie sich denn das, dass es so ist? Da hat er wieder nicht geantwortet, hat etwas anderes gesagt. Und ich habe dann nochmal gesagt, aber wie erklären Sie sich das? Er hat gesagt, es gibt viel wichtigere Dinge als diese Dinge. Und zum Beispiel der Klimawandel. Da wollte er von Klimawandel sprechen. Da habe ich gesagt, nein, meine Frage ist nicht das, was wichtig ist, sondern wie erklären Sie sich das? Es gab keine Antwort. Nun können Sie das Ganze auch machen mit Magnesium. Wir wissen, wie viel Magnesium die Flüsse pro Jahr in die Ozeane bringen. Wir kennen den Gehalt in den Ozeanen. Nun können wir rechnen, was wäre rein theoretisch das höchste Alter? Da wären es 45 Millionen. Kalium, 11 Millionen. Silber, 2,1 Millionen. Gold, 560.000. Es wird immer schlimmer, meine Damen und Herren. Uranium, 500.000. Zinn, 100.000. Kupfer, 50.000. Quecksilber, 42.000. Nickel, 18.000 Jahre. Was macht man damit? Nun, ich möchte damit sagen, diese Dinge habe ich in der Schule nicht gelernt. Sie auch nicht. Gut, aber Sie haben gehört wahrscheinlich von diesen radioaktiven Methoden. Nun ist es nicht so, dass wir einen Schulunterricht haben, der offen, intellektuell redlich sein sollte. Wir müssen alles sagen. Nicht nur das, was in eine Weltanschauung wie den Materialismus hineinpasst und den Neomarxismus. Wir müssen alles sagen, auch diese Dinge. Also wir sind nicht dafür, dass man nur von Schöpfung spricht und kein Wort über Evolution. Nein, auch gerade in christlichen Schulen in Deutschland ist es eben so, dass man bemüht ist, beides darzulegen. Aber die Politik kämpft heute gegen diese christlichen Schulen. Und dabei ist es ja vorbildlich. Beide Standpunkte. Die Schüler müssen wissen, was ist. Ich sage, hatte mein Kind, auch als sie kleiner waren, habe ich ihm gesagt, ihr müsst das ganz gut lernen von Evolution in der Schule. Ihr müsst diese Dinge wiedergeben können an der Prüfung. Ja, wir müssen wissen, wie die anderen Leute denken. Nur dann können wir mit ihnen sprechen über diese Dinge. Ich komme zu drei Schlussfolgerungen. Erstens, Evolutionslehre ist keine Tatsache. Zweitens, die Evolutionslehre widerspricht den Gesetzen der Naturwissenschaft. Massenwirkungsgesetz, erster und zweiter thermodynamischer Hauptsatz und so weiter. Drittens, die Evolutionslehre verdunkelt uns den Blick für die Tatsache der Existenz Gottes. Denken Sie daran, in unserer Zeit sind Millionen Menschen von dem Glauben an den Gott der Bibel weggekommen, gerade durch die Evolutionslehre. Wenn Sie mit den Menschen sprechen, Sie merken, das spielt eine ganz wesentliche Rolle, wenn es um die Frage nach Gott geht. Die haben das einfach schon im Kindesalter so gehört und haben es geglaubt. Die müssen es ja wissen, weil man hat ihnen nie das Zitat gebracht von Louwantin. Wir glauben es gegen unseren gesunden Menschenverstand. Also die Evolutionslehre verdunkelt die Tatsache der Existenz Gottes. In Hiob 38, Vers 2 sagt Gott, wer ist es, der den Rat Gottes, verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Wir können durch unser Reden Gottes Ratschluss, Gottes Handeln in der Natur, in der Schöpfung zudecken, verdunkeln, sodass die Menschen es nicht mehr sehen können. Obwohl es so naheliegend wäre. In einer Zeit, wo man das DNS-Molekül kennt, 96 Zentimeter langes Molekül. Da ist alles aufgeschrieben, wie man mich bauen muss. Ganzer Bauplan, alles ist drin. Das ist durch Zufall entstanden. Also wir sind in einer Zeit, in der wir so deutlich Gottes Existenz kennen könnten. Denn das ist alles ein Code. Nicht wahr? Man macht ja heute diese Untersuchungen. Man sucht verzweifelt nach Wellen aus dem Weltall, wo vielleicht existierende höhere Intelligenzen anderer Welten uns eine Botschaft übermitteln. Und man setzt ganz viel Geld ein, um solche Codes abzufangen. Stellen Sie sich mal vor, da käme plötzlich eben doch ein erstes Mal ein solcher Code rein. Und zwar hört man Musik. Es klingt wie brandenburgisches Konzert von Bach. Wow, jetzt ist der Beweis dafür. Es gibt außerirdische Intelligenzen. Wie bitte? Ja, ist doch logisch. Da ist doch ganz klar, da ist ein Code dahinter. Das kann ja nicht zufällig entstehen. Aha, da ist es so klar. Und wenn es geht um ein DNS-Molekül, das so komplex ist, so kompliziert. Nein, das ist durch Zufall und Notwendigkeit entstanden. In Römer 1, 18, lesen Sie das zu Hause nach. Da wird gezeigt, besonders in Vers 20, dass das Unsichtbare von Gott durch die Schöpfung, durch die Natur mit dem Verstand des Menschen wahrgenommen werden kann. Der Verstand führt den Menschen dazu, wenn er die Natur sieht und all diese wunderbare Ordnung in der Natur, dass er zum Schluss kommt, es muss Gott geben. Nun, ich möchte schließen. Ich habe erklärt, Darwin war auf der Flucht vor Gott. Und im Grunde genommen sind wir das alle. Wir sind alle von Natur kleine Darwins. Und die Bibel sagt uns, wir sind durch unsere persönliche Schuld in unserem Leben von Gott getrennt. Es gibt zwischen Gott und uns einen Graben. Römer 3, Vers 10 sagt im Neuen Testament, da ist keiner, der Gott sucht. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein Feind Gottes, grundsätzlich. Und er würde nie Gott suchen. Vielleicht sagen Sie, aber ich suche Gott. Dann darf ich Ihnen sagen, aufgrund der Bibel, Sie suchen Gott, weil Gott Sie zieht. Ich hätte von mir aus Gott nie gesucht. Es war Gott, der mich gezogen hat zu sich. Der Mensch sucht Gott nicht. Und wenn dann aber ein Mensch versucht, aus eigener Anstrengung irgendwie zu Gott zurückzukommen und versucht eben diese Schuld einfach selber zu überbrücken, da muss man sagen, wir schaffen es nicht. Wir können nicht aus eigener Anstrengung zu Gott kommen. Es reicht nicht. Römer 3, 23 sagt, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber weil wir nicht zu Gott kommen konnten, kam Gott von oben her zu uns. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren gekommen. Gott wurde Mensch, damit eben der Mensch, Jesus Christus, als Mensch für uns Menschen sterben konnte. Er hat das Gericht eines heiligen, gerechten Gottes, das wir in Ewigkeit verdient hätten, auf sich genommen am Kreuz. Gott hat ihn verlassen, damit er immer bei uns sei. Und die Bibel erklärt uns, wenn wir in unserem persönlichen Gebet, da brauchen wir niemand anderen. Wir können das ganz alleine tun. In unserem Gebet ganz ehrlich unsere Schuld, die uns von Gott trennt, aufdecken und möglichst mit Namen bekennen, es bereuen und danken, Gott danken, dass Jesus Christus dafür gestorben ist, dann wird die Verbindung zu Gott errichtet. Dann haben sie Frieden mit Gott, wie der Apostel Paulus sagt in Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht gesprochen sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Und da muss man nicht mehr vor Gott fliehen. Und dann bleibt die Natur etwas Wunderbares zum Anschauen. Und schöne Musik bleibt etwas Wunderbares. Auch in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo wir viel Leiden erleben. Und trotzdem sehen wir Gottes Herrlichkeit in der Natur. 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. So kann unsere Flucht vor Gott enden. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Vielen Dank fürs Zuhören.